Hier ist eine Halbzeit mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sind unsere Themen. Ossi?
Extrablatt, Extrablatt. Jogi Löw nominiert seinen EM-Kader.
Mats Hummels. In einer denkwürdigen Pressekonferenz.
In einer denkwürdigen Pressekonferenz, über die wir reden werden. Mats Hummels ist mit dabei, Thomas Müller ist mit dabei. Wie von Wolf prognostiziert, der sich ein Eis verdient hat. Mindestens ein
es
Eis.
Gibt Eis, Baby.
Eis, Eis, Baby. Darüber werden wir sprechen. Natürlich auch über das Pokalfinale und über alles, was sonst noch abging im internationalen, europäischen und im Amateurfußball. Und beim Hallenfußball sind wir natürlich auch noch.
Viel Spaß, besser geht nicht. Bis gleich.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo, Servus, grüezi miteinander, hallo da draußen zu einer Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp und am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch, der erneut eine geschichtsträchtige Wette gewonnen hat. Herzlich willkommen.
Ja, das stimmt. Schön, dass du sagst. Schön, dass du sagst. Guten Abend, guten Tag.
So bin ich, Wolf. Wettschulden sind Ehrenschulden.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie du im Verlauf des Sommers dieses spezielle Eis für mich
brauchst. Um euch abzuholen, ich habe verloren gegen Wolfuß wieder mal, erneut, diesmal nicht auf dem Tennisplatz, sondern in unserer letzten Folge. Wolf, willst du kurz sagen, was deine...
Sag es doch selber, es ging um eine Nominierung, um eine Prognose für eine Nominierung. Ich lag richtig, du lagst falsch. Also.
Und es ging ums Pokalfinale, wenn ich mich recht entsinne, wo du auch noch richtig bist. Also zwei Kugeln Eis hat sich wohl verdient. Blau und weiß. Wie liebe ich dich. Ich war da, Wolf. Ich war in Berlin.
Ja.
Es war erschütternd, muss ich sagen. Also wieder mal, du hast es schon oft erwähnt. Ich komme ja aktuell nicht so oft in den Genuss von Live-Spielen sozusagen. Seit langem mal wieder im Stadion gewesen. Ja. Und gerade in Berlin, wenn du weißt, was da an so einem Wochenende los ist, in dem Fall war es ja nicht mal ein Wochenende, sondern es war an einem Donnerstag.
Was selbst an einem Donnerstagabend los ist.
Ja, oder? Also es war wirklich, wirklich erschreckend. Am schlimmsten fand ich es am Abend vorher, da bin ich mit einem Taxi, ich hatte einen Kumpel besucht, mit einem Taxi zurückgefahren und ich fuhr durch Berlin und am Abend vor dem Pokalfinale und vor Vatertag war in Berlin nichts los. Also ich glaube, ich saß 25 Minuten im Taxi und habe drei Menschen auf der Straße gesehen. Ja.
Das passiert mir ständig.
Ja, du weißt, wovon ich spreche. Ich hab's jetzt wieder live erlebt und es war wirklich, wirklich traurig. Und natürlich auch dann im Stadion war es genauso traurig. Also du weißt selber.
Wobei das Spiel war gut, ne?
Also Spiel war sehr gut.
Sehr gut. Also das habe ich mit großem Vergnügen habe ich das geguckt, weil es wirklich das Spiel und das Duell zwei der besten Mannschaften der Fußball-Bundesliga war.
Ja, und beide auch.
Also ist. Und richtig was drin war. Das war echt, das hat mir Spaß gemacht zu gucken.
Teilst du ausnahmsweise meine Meinung, dass ich sage, wenn ich sage, dass wenn das 3-2 für Leipzig fällt, egal wann, wird es nochmal rappelig?
Ja, ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Und trotzdem war ich überrascht von der Aufstellung von RB.
Ja.
Habe ja im Zusammenhang mit Nagelsmann gedacht, guck mal, das sind so Anwandlungen wie bei Pep Guardiola.
Ja, ist was dran.
Ja, dass du das Besondere versuchst.
In besonderen Spielen.
Genau, in besonderen Spielen und damit dann krachend scheiterst. Und ich habe mich wirklich über die Aufstellung gewundert, weil ich viel Leipzig-Spiele gesehen habe in der Saison. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass sie nicht so weit hinten dran war, sondern Dortmund einfach super effektiv und super effizient gespielt hat, gerade vorne. Aber man kann es durchaus darauf runterbrechen, wenn es um Kleinigkeiten geht, dann ist das eben auch eine Kleinigkeit, die einfach eine gewisse Wirkung hatte und die mich total überrascht hat. Also die Mannschaft offensichtlich auch, so war mein Eindruck.
Aber sag mal kurz konkret, an wen du da gedacht hast.
Mit den zwei Spitzen. Habe ich gedacht, Donnerwetter. Und wo sind denn die anderen? Also Wang und Sørloth. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er mit Wang und Sørloth begonnen hat in vorderster Position. Sondern für mich war immer Wang der dann nochmal so eine neue Geschwindigkeitsausbaustufe gezündet hat und mit Sørloth, wenn er denn nicht angefangen hat, dann noch ein bisschen Körperlichkeit reinbringen wollte. Aber dass die zwei angefangen haben, das hat mich schon sehr überrascht. Und Borussia Dortmund ist jetzt unter Terzic sehr klar im System, sehr klar mit sich selbst. Die haben eine super Linie und haben einen super Lauf. Und aus Dortmunder Sicht muss man fast sagen, schade, dass die Saison schon zu Ende ist.
Ja, das stimmt.
Weil jetzt könnte es eigentlich richtig losgehen und dann könnte man vielleicht nochmal ein Meisterrennen konstruieren. Aber wir wollen es jetzt auch nicht zu groß machen. Die sind Pokalsieger, die kommen in die Champions League. Also Fall erledigt. Saison gut.
Gut, also zwei Minus Terzic, würde man wahrscheinlich irgendwie am Ende trotzdem sagen. Ne?
Und Terzic darf bis auf Weiteres die Busspur benutzen. Man kann Marco Rose im Grunde nur wünschen, dass Terzic zu irgendeinem anderen Club geht.
Also ich
und nicht im Trainerstab sitzt, und weil ansonsten wird sich Rose nach zwei nicht gewonnenen Spielen in Folge schon rechtfertigen müssen und die Vereinsspitze wird es auch tun müssen.
Ja, und du kannst es ja nicht verhindern, ne? Das ist der Punkt, finde ich. Also klar werden.
Es ist ja ein Reflex.
Also genau.
Dafür sind wir in der Bundesliga.
Aber du weißt, wie es ist, ne? Natürlich würden sich dann, weil ich glaube ja nicht, dass es so kommt. Aber ich gehe auch kein Wetten mehr ein, das vielleicht vorweg. zumindest erstmal nicht. Würden sich natürlich wieder aufregen und sagen, ja, das ist ein mediales Thema und das ist ein öffentliches Thema, aber intern ist überhaupt kein Thema und bla bla bla. Aber wie du richtig sagst, spätestens bei zwei Niederlagen in Folge, ich sag sogar eigentlich schon nach einer, würde das Thema losgehen. Wenn du so einen erfolgreichen Mann, wie er es am Ende war, auf der Bank hast, also als zweiten Mann in zweiter Reihe und Marco Rose natürlich zusätzlich mit einem Rucksack kommt von 5 Millionen Euro und schlechten Saison, wirklich schlechten Saison am Ende.
Ich würde auch jetzt sagen, es ist eigentlich unmöglich. Es ist unmöglich, dass Terzic nochmal als zweiter Mann arbeitet.
Ja, sei denn, er findet sich mit der Rolle ab, was ich mir halt nicht vorstellen kann, weil er vom Typ her einfach extrem ehrgeizig ist und extrem jung ist. Der will ja nach vorne, der wird sich jetzt ja nicht wie einst Michael Henke.
Nur der ist halt auch Dortmund.
Der ist halt Dortmund. Also das wäre das einzige Argument.
Und der würde grundsätzlich erstmal jede Aufgabe bei Borussia Dortmund übernehmen, wenn es denn eine gibt, weil es einfach sein Verein ist. Also das ist eine Herzensangelegenheit, das Ganze.
Aber Wolf, genau aus diesem Grund, vergiss eins nicht, finde ich, habe ich mir kürzlich so gedacht, als ich einen Kommentar geschrieben habe zu dem Thema, wie gesagt, gerade erst recht, weil du so sehr, und das kaufe ich ihm durchaus ab, an diesem Verein hängst und BVB durch und durch bist, tut es dir aber vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit weh, dass du sagst, so richtig zugetraut haben sie mir das natürlich nicht, ne? Die hätten ja auch noch mal irgendwie 5 Wochen warten können, bevor sie einen anderen Trainer holen und sagen, wir gucken uns das erstmal an.
In 5 Wochen hätte sich ja nichts geändert. Es hätten zwei Wimpernschläge gefehlt und dann wären sie nicht Pokalsieger geworden und nicht unter die ersten vier gekommen.
Absolut. Aber das ist die Frage wieder, welchen
Anteil? Also so lange kannst du ja auch als Verein einfach nicht warten. Also du musst ja die Weichen rechtzeitig stellen.
Nein, aber du hättest natürlich sagen können von Anfang an, pass auf, das ist unser Mann, auf den setzen wir. So, und dann gucken wir mal, was passiert.
Wenn du natürlich Rose in der Pipeline hast und da musst du die Option bis zu einem gewissen Zeitpunkt ziehen, dann musst du ja eine Entscheidung treffen. Also du musst da für dich eine klare Entscheidung treffen und kannst es halt nicht bis nach der Saison ziehen. Das ist ja klar.
Ich will ja jetzt auch nicht den Schlaumeier machen und sagen, hätte man wissen können.
Macht ja keinen Schlaumeier, aber es würde jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn der da zweiter Mann wäre.
Ja,
das sehe ich auch. Noch dazu, wo sich die Truppe sehr wahrscheinlich jetzt nicht großartig verändern wird.
Ich glaube,
das ist dann die Truppe, die Pokalsieger geworden ist mit Terzic. Und natürlich hinterfragt die Truppe, was hätte Terzic wohl gemacht? Und jeder fragt sich, was hätte denn jetzt Terzic gemacht? Und dann gewinnt der Rose, wie gesagt, mal zwei Spiele nicht. Irgendwie komisch. Und dann denkst du dir, aber was hätten jetzt der Terzic wohl gemacht? Das liegt ja auf der Hand. Also es ist ja ein natürlicher Reflex.
Eben.
Und der Terzic wird sich vielleicht auch fragen, Mensch, wir haben es doch letztes Jahr, haben wir es doch in solchen Situationen dann immer so gemacht und das war doch erfolgsversprechend.
Ja, definitiv.
Oder das hat damals einen Erfolg sogar gebracht, nicht nur versprechend. Ja.
Wie siehst du die ganze Diskussion nochmal, bevor wir dann sicherlich über Marco Reus dann auch noch bei der Nationalmannschaft landen werden, wo heute das Aufgebot bekannt gegeben wurde für die EM,
Wolf? Also heute müssen wir sagen, wir nehmen am Mittwoch
auf. Mittwoch,
wir nehmen am Mittwochnachmittag auf. Das heißt, Redaktionsschluss ist Mittwoch 15.45 Uhr.
Exakt.
Alles, was danach passiert, kann in diesen Podcast nicht mehr mit einfließen.
Genau, wo wir einen etwaigen Shitstorm schon mal vorab
vorab schon. Also, dass Marco Reus jetzt um 18 Uhr doch noch nachnominiert wird, kann in diesem Podcast nicht stattfinden, weil dann ist er fertig.
Konnten wir nicht ahnen. Ja. Nein, also die Diskussion ist ja gerade auch heftig entbrannt in Frankfurt, wo es jetzt darum geht, also man wird am Ende die Champions League nicht erreichen. Und Freddy Bobic hat heute bei den Kollegen in der Sportbild gesagt, trotzdem sei die Saison für ihn eine glatte 1. Wenn es mit Champions League wäre, es eine 1 plus gewesen. Und Axel Hellmann hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, es soll mir keiner erzählen, dass das jetzt hier eine tolle Saison war. Am Ende haben wir die Champions League verkackt. Und der Kapitän, immerhin kein geringerer als Sebastian Rode, hat gesagt, es ist offensichtlich, dass die Entscheidung von Adi Hütter Einfluss darauf hatte. So.
Ist ja so. Es haben beide Seiten recht. Es haben wirklich beide Seiten recht. Also, ich glaube, jeder Frankfurter hätte Euroleague-Teilnahme vor der Saison unterschrieben.
Blind.
Blanko.
Ja, Blanko. Ja, ja.
Und trotzdem ist es so, dass es die historische Chance gab, für Eintracht Frankfurt in die Champions League zu kommen. Und das Ding wurde auch verkackt durch die Bekanntgabe des Trainerwechsels. Also, das ist so. Also, es geht um Kleinigkeiten. Das haben wir ja vorhin schon besprochen, die dann plötzlich einen Effekt erzielen oder die du halt, also Kleinigkeiten, die du auf deine Seite ziehen musst, um einen Erfolg zu erreichen, den die Mannschaft oder der Kader oder der Verein in dem Moment noch gar nicht hergibt. Also da müssen einfach Kleinigkeiten stimmen. Und wenn davon einfach eine Kleinigkeit wegbricht, dann läufst du eben Gefahr, dass du dieses Ziel, das eigentlich unter objektiven Gesichtspunkten Overperformance bedeuten würde, nicht erreichst.
Ja, also da bin ich völlig bei dir und deshalb verstehe ich auch immer nicht diese Endgültigkeit in den Aussagen der Verantwortlichen, die dann oft sagen, ja, es stellt ja keiner das Fußballspielen ein, bloß weil jetzt der Trainer geht und natürlich wollen die alle noch Erfolg haben. Das ist ja auch nicht verkehrt, das stimmt natürlich, stimmt das, aber wie du sagst, es sind diese paar Prozent und die sind vielleicht nicht mal bewusst, sondern die spielen sich unterbewusst ab.
Genau so ist es. Die sind nicht plötzlich schlechtere Fußballer geworden oder spielen absichtlich schlecht.
Genau.
Sondern es fehlt so diese Extraportion Milch.
Genau, ja, würde ich.
Und das ist dann Leipzig im Finale mit dieser plötzlichen Umstellung, wo du dann denkst, hoppala, was ist denn hier? Stand aber doch gestern noch einer. Der steht ja jetzt ganz woanders. Ach, guck. Und in dem Moment ist ein Dortmunder dazwischen und die fahren den Konter ins Ziel. So, und dann hast du Marco Reus mit der besten Leistung von ihm über 90 Minuten in der Saison.
Ja.
Und du hast 3-4 Mal Weltklasse auf dem Platz. Ja, dann wird's schwierig.
Für mich die Szene des Spiels, als Haaland vor dem 3-0, als Upamecano kurz an Haaland zerschellt.
Zerschellt.
Ich meine, Upamecano ist nun auch kein Zwerg und kein auch nicht sehr, sehr dünn.
Wirkt nicht zerbrechlich.
Genau, wirkt nicht zerbrechlich, sehr schön formuliert, sondern ist einfach schon ein Tier und ist mal kurz an diesem norwegischen Klotz zerschellt, der einfach nur seinen Körper reinstellt und dann mit links ins lange Eck schlänzt.
Er stand halt einfach
da. Ja, wirklich. Stand halt einfach
da. Und Marco, das ist dann halt das kleine Plus, was du brauchst, um in einem 50-50-Spiel das Ergebnis auf deine Seite zu ziehen. Und in Frankfurt genau dasselbe.
Ja,
also die hätten jetzt einfach, die hätten voll überm Limit spielen müssen, um Vierter zu werden. Gladbach sehe ich jetzt nochmal ein bisschen anders, weil diese Strecke, wie viel waren es am Ende, 7 oder 8 Spiele, das ist schon sehr lang. Ja, also die mussten es dann mit Schalke, oder? Schalke war was? Dann mehr oder weniger Schicksalsspiel seiner Zeit,
ja, ja, genau.
für Marco Rose. Ja, aber es ist ein ähnlicher Fall, ich gebe dir recht. Es ist ein ähnlicher Fall.
Ja. Marco Reus hast du gerade schon angesprochen, wirklich mit einer überragenden Leistung an allen 4 Toren im Finale beteiligt und dann in großer Euphorie noch verkündet, dass er sich sehr auf die EM freut und wenn er dabei sein dürfte, um dann wiederum 5 Tage später selbstständig abzusagen. Habe ich mich schon sehr gewundert. Ich habe auch an eine Absprache da vielleicht geglaubt. Jetzt wurde Jogi Löw da vorhin in der Pressekonferenz auch danach gefragt, die übrigens auch sehr kurios war, da kommen wir gleich noch zu.
Bemüht, war bemüht.
Du warst auch anwesend, stets bemüht. Und Jogi Löw hat daraufhin gesagt, nein, er hätte ihn gerne mitgenommen und er hätte ihn auch aufgeboten, aber Reus hätte ihm verklickert, dass er nach sein Körper nach dieser Saison eine Pause bräuchte und mit Blick auf die kommende Spielzeit er die sich gerne nehmen würde. Wo ich sagen muss, ich kenne Marco wirklich lange und gut und ich, wenn es so war, wie Löw das geschildert hat, muss ich sagen, puh, also da hätte ich mir dann mehr gewünscht. Jetzt stecke ich nicht im Körper von Marco Reus, leider nicht.
Mehr gewünscht, inwiefern?
Ja, also ich sag mal so, die 5 Spiele oder 6 Spiele über einen Zeitraum von 4 Wochen, möglicherweise nicht mal immer in der Startelf, die hätte ich Marco Reus Körper schon auch noch gegeben. Zumal er aus einer langen Verletzung kommt und jetzt in Topform war, wie er nicht zuletzt im Pokalfinale bewiesen hat, hätte jetzt sogar ja nochmal eine Pause gehabt und dann wäre dann ins Trainingslager gegangen. Also was ich sagen will ist, ich finde, da hätte er auf die Zähne beißen müssen mit 31 Jahren. Der hat 2 Turniere verpasst aufgrund von schweren Verletzungen, war dann nur bei der WM 2018 dabei, die eine Katastrophe war, auch für ihn. Und hätte jetzt nochmal die Chance gehabt mit 31 Jahren an der Seite von sag mal gestandenen Leuten wie Thomas Müller und Mats Hummels da nochmal, und wenn es nur als Joker wäre, mitzuwirken, finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass er da den Rückzieher gemacht hat. Aber am Ende, natürlich kennt er seinen Körper am besten, das will ich ihm ja nicht unterstellen. Ich finde es halt einfach schade.
Vielleicht gab's, haben sie trotzdem bisschen gedealt.
Also du glaubst auch eher an die Variante.
Naja, also jetzt ist ja Marco Reus unbestritten einer der besten deutschen Fußballer, ja, der letzten Jahre, der einfach wahnsinniges Pech gehabt hat mit Verletzungen und immer zu ganz ungünstigen Zeitpunkten und auch immer oder häufig zumindest, wenn in der Nationalmannschaft Großes bevorstand. Also das war ja schon ein Hin und Her, bis der sein Debüt geben konnte.
Wenn ja, genau.
Weil ihn immer wieder Verletzungen zurückgeworfen haben.
Ja, das war ja schon fast so eine Psychose ein bisschen, ne?
Also. Absolut, absolut. Ich habe mir auch gedacht, pfeif bitte das Pokalfinale ab. Nicht, dass der noch irgendwie schräg umknickt und dann mit dem dicken Fuß die Feierlichkeiten bestreiten.
Wie 2017, ne?
Genau. Ohne es zu wissen, ne? Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Die sprechen miteinander und der Jogi Löw fragt den Marco Reus, wie geht's dir? Und der Marco Reus sagt, du gut. Danke der Nachfrage. Siehst ja selber, läuft ganz gut bei mir in den letzten Wochen.
Können wir kurz den Einstieg, Entschuldigung, Wolf, wir müssen den Einstieg nochmal neu machen. Na, Jogi? Na, Marco?
Na, und herzlich willkommen zu einer Halbzeit. Ich habe 45 Minuten Zeit, um jetzt mit mir zu treffen. Nein, also so, man sitzt und redet und irgendwann sagt der Yogi, das wäre so meine erste Elf. Und dann stellte Marco Reus fest, da ist er ja nicht dabei. So, und dann sagt er eben noch, dass er, falls es vorne klemmt und zieht, hat er ein Volland. Falls er eine Geheimwaffe braucht, hat er einen Musiala. Dann wird es auch schon in der Mittelfeldordnung, je nachdem, spielst du mit 2, spielst du mit 3, musst du dann mal Goretzka vielleicht weglassen. Dann hast du Müller noch dabei, der ja unbestritten auch ein Ausnahmejahr gespielt hat. So, und dann hast du also eine erste Elf und hast im Grunde auch deine 5 Wechsel schon, ne? Jetzt je nach Spielsituation. Und dann sagt der Marco Reus, vielleicht, du pass auf, bevor ich hier als Nummer 23 mitfahre und gegen Ungarn am dritten Gruppenspieltag 10 Minuten bekomme oder eine Viertelstunde, einfach nur, dass ich noch ein paar EM-Minuten auf der Uhr habe, lass es uns doch, und er sagt für sich, vielleicht sind die Chancen noch nicht so groß in diesem Jahr, Europameister zu werden, also vielleicht, Klammer auf, verpasse ich gar nichts, Klammer zu, das ist jetzt alles Spekulation, ne?
Ja, ja.
Das ist so, dann nimm doch lieber einen mit, den du, also der das Christian einfach Günther. Geil findet.
Christian
der das Günther. Einfach, der das einfach geil findet, da dabei zu sein und für den es wirklich eine große Ehre ist. Und ich guck's mir von außen an und drücke euch die Daumen. Und falls irgendwas verrutscht in der Vorbereitung oder sich einer verletzt, komm gerne auf mich zurück oder auch nicht.
Ja, ich schätze Marco Reus wirklich sehr, Wolf. Aber wenn es so sich zugetragen haben sollte, fände ich es fast noch schlimmer, weil das ist für mich keine gesunde Gewinnermentalität, die du haben solltest.
Ich weiß es nicht. Ja. Also es gibt eigentlich sonst keinen Grund in aber wirklich, vielleicht hört auf seinen Körper und sagt, meine Beine tun mir weh.
Mein Kopf, meine Arme.
Ich muss mal 6 Wochen in die Eistonne und nach der Belastung des letzten. Ja, das kann ja auch sein. Und dann, es spricht jetzt weder für noch gegen einen, finde ich. Also das ist so, meiner Meinung nach.
Ja, er ist auf jeden Fall nicht dabei. So Stand jetzt, vielleicht dann, wenn ihr den Podcast hört, doch schon wieder. Wir wissen, es kann schnell gehen. Dafür hat Löwes wieder geschafft, Hut ab, wieder ein paar Überraschungen aus dem Hut zu zaubern.
Erstmal hat's der DFB geschafft, eine denkwürdige Pressekonferenz auf die Beine zu stellen. Also jeder, der diese knapp 2 Stunden miterlebt hat, ist atemlos zurückgeblieben.
Geflasht. Also,
so ging's mir.
Also Wolf, du bist ja nicht ständiger Gast bei diesen DFB-Pressekonferenzen.
Ne? Ja, das stimmt.
Ich dagegen schon. Das heißt, ich habe auch schon einige denkwürdige Pressekonferenzen.
Du kennst es schon.
Nee, aber
Weißt du, was mir gefehlt hat? Noch eine Schalte zum Männergesangsverein Bad Wildungen. Einfach mal die Nationalhymne singt. Weil er sich so, und dann sagt er, Jens Grittner, der Pressesprecher, sagt jetzt danke auch an Männergesangsverein Bad Wildungen. Auch ihr könnt gerne noch eine Frage stellen an Jonas Hofmann oder nee, der Manu muss schon los, vielleicht an Jogi Löw.
Also wir müssen euch
dann
dazu...
fragt der eine aus dem Männergesangsverein, ob der jetzt auch Tabletten nehmen muss oder Medikamente nehmen muss gegen die Schmerzen. Also
um mich kurz abzuholen, Wolf, Entschuldigung. Wir müssen, glaube ich, einmal die Leute abholen, weil es waren zwar sehr, sehr viele Leute, nämlich 6.500 bei dieser Pressekonferenz zugeschaltet. Kein Witz. Aber das Ansinnen des DFB war, dass man die PK offen macht für Fans, dass Fans Fragen stellen dürfen. Die wurden im Vorfeld eingeschickt. Und danach die Journalisten. Also es hat erst Löw gesprochen, dann Manuel Neuer, dann Jonas Hofmann, dann durften die Fans Fragen, unzählige Fragen stellen an diese drei. Und ganz am Ende kamen dann auch noch 10 Journalisten, die dann auch noch was fragen konnten. Und dann war das Ganze nach knapp 4,5 Stunden auch schon beendet. Und die Fragen gingen dann wirklich, und nichts gegen die Leute, es sei ihnen gegönnt. Und sicherlich hat sich der Herr aus dem Seniorenheim in Frankfurt an der Oder mit 97 Jahren gefreut, dass er Jogi Löw eine Frage stellen konnte. Die Frage ist, macht das in so einem Rahmen einer EM-Nominierung wirklich Sinn?
Also ich glaube, der DFB wollte das Richtige und hat aber in der Inszenierung und in der Dramaturgie zielsicher daneben gelegen.
Wie so oft.
Ja, es ist Inszenierung ist dem DFB nicht gegeben. Das geht los bei Helene Fischer in der Halbzeitshow beim DFB-Pokalfinale und zieht sich eben auch über diese Pressekonferenz.
Das geht.
Und dann gab es auch wahnsinnige technische Probleme noch.
Ja.
Dann hast du die ganze Zeit, das fand ich so toll, da saß irgendwie einer, der die Monitore groß und klein geklickt hat, der dann mit dem Maus quer übers Bild gefahren ist.
Weltklasse.
Das war wirklich, das war Slapstick vom Allerfeinsten.
Also normalerweise müsste man die 90 Minuten, finde ich, oder es waren ja noch mehr, 100 Minuten, müsste man noch mal 1:1 ausstrahlen. Ja. Das wäre ein Gassenhauer, glaube ich.
Absolut.
Oder?
Absolut. Das, ja.
Also mit allen Highlights. Wie gesagt, Manuel Neuer wurde gefragt dann, ob er Medikamente nimmt, ob ihm sein Fuß noch wehtut. Und es waren wirklich...
Ich finde es total geil. Also wenn sich der DFB jetzt öffnet oder zeigen will, guck mal, wie offen wir kommunizieren mit Schülern, mit älteren Menschen, mit Fans und so, alles gut. Aber das kann man doch also anders machen. Ich bin jetzt nicht kein Regisseur, der das inszenieren kann. Ich wüsste aber, ich würde es anders machen als so, wie es da gelaufen ist.
Also es ist wirklich teilweise, es hatte wirklich Züge einer Comedy-Veranstaltung, definitiv. Ja. Also ich habe mehrfach, habe ich mir herzhaft auf die Schenkel geklopft. Und es war, wie du sagst, es war geprägt von technischen Pannen. Es gab dann Stimmen, die doppelt zu hören waren. Zwischendurch wurde aus der Regie eine Anweisung gegeben, die war dann aber für alle zu hören. Dann hat Löw gedacht, das sei eine Frage gewesen. Hat dann den Pressesprecher angeguckt, was hat er gesagt? Ja, nee, war nur aus dem Off. Ja, alles klar, weiter geht's. Also es war wirklich...
Dann kommen wir jetzt zur Klasse 7b. Die hat nämlich auch eine Frage. Und bitte eine Frage an beide. Und dann sagt er, und hat jetzt noch spontan eine Frage für Jonas Hofmann. Alter Schwede.
Und dann sagte selbst die 7b, sagte dann, nö, eigentlich nicht. Das fand ich auch eine geile Antwort.
Wow. Ja. Also, fantastisch.
Ja, es war wirklich urkomisch auf jeden Fall. Aber wir kommen zum Kader. Jogi Löw hat es geschafft, wieder mal zu überraschen. Kevin Volland finde ich eine Top-Nominierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er es verdient hat, aufgrund seiner, nicht nur aufgrund der Saison, finde ich, sondern auch schon, er hat in Leverkusen auch schon der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt, finde ich. Und ist deshalb wahrscheinlich aber eher überraschend, weil er jetzt so lange nicht dabei war und eigentlich auch nie ein Thema war.
Ja, weil er ja natürlich auch weit unterm Radar geflogen ist beim AS Monaco. Also das ist ja jetzt, also die französische Liga ist ja jetzt abseits vom armen Scheich nicht wirklich präsent hier in Deutschland. Und Monaco spielt eine Top-Saison. Ne? Nico macht da tolle, Kovac macht da tolle Arbeit. Und Volland ist eine der tragenden Säulen dort.
So, ja, Punkt. 16 Tore, glaube ich.
Und es fehlt der Nationalmannschaft. Es fehlt ein klassischer Torjäger. Wir haben keinen dabei.
Da haben wir drüber gesprochen, letztes Mal schon. Da hast du Volland übrigens auch erwähnt, muss ich auch nochmal zugeben. Wolf hat ihn damals schon erwähnt, wo ich der Meinung war, das ist für mich jetzt auch kein richtiger Strafraumstürmer. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich meinte halt ich meinte halt so ein Typ Klose, Gomez, ne?
Du meinst einen klassischen Neuner. Ja. Ich meine halt einfach einen mit Torriecher. Also jetzt egal wie. Die Gruppe ist so eng, ne? Frankreich, Portugal, dass es schon sein kann, dass du hinten raus nochmal einen brauchst, der einfach nochmal 10 Minuten Wirbel macht. Mhm. Und auch dann aus Gewohnheit schon das Tor macht. Und da ist Volland im Moment so der Einzige. Wenn ich Timo Werner sehe, ich finde, dass der eine vernünftige Saison spielt. Die Saison, die der spielt, ist besser als der Ruf. Ja? Mhm. Auch gegen Leicester den Elfer rausgeholt und so weiter und steht jetzt im Champions-League-Finale. Mal gucken, was das noch gibt. Aber das ist jetzt nicht der, wo du sagst, der kommt und das gibt nochmal richtig Wirbel. Also jetzt nicht aufgrund der letzten Saison. Vor 2 Jahren, wo der in Leipzig 20-plus Tore schießt, sagst du, klar, den bringst du, der weiß, was er da zu tun hat die letzten 10 Minuten, aber der hat jetzt nicht, keine Ahnung, wie viel hat er jetzt gemacht in der Premier League? 6 oder 7?
Ja, ich hätte 8,
sie, so,
ja,
so in der Größenordnung. Das ist okay, aber das ist eben nichts, was du reinwirfst, wenn du in der Schlussphase noch auf Biegen und Brechen das Tor brauchst. Und da, glaube ich, hilft Volland der deutschen Mannschaft sehr.
Und die Mischung, ne? Also ich finde in dem Fall, da nochmal einen anderen Typen zu haben. Volland ist ja eher ein Brecher, ist einer, der ja. robust ist, der, ja. sag ich mal, ein bisschen eine Urgewalt mitbringt. Die anderen sind ja eher schnelle Dribbler, ne? Werner, ja. Gnabry, Sané, ja. ne? Das sind halt andere Typen. Deshalb hatte ich lange Zeit getippt auf Waldschmidt. Ja. Weil das auch ein komplett anderer Typ gewesen wäre, aber ja. der hat nach dem Raketenstart da in Lissabon dann auch nicht mehr so performt, muss man sagen. Volland hingegen schon. Deshalb ja. können wir, glaube ich, einen grünen Haken hintersetzen und sagen, verdient und auch ja. eine gute Entscheidung, finde ich, von ja. Löw. Nee, ja. Bei Christian Günther, muss ich sagen, hatte ich gar nicht auf dem Zettel. 0,0, zumal ja zuletzt in der Defensive auch er echt viel ausprobiert hat. Also da waren ja Leute dabei, ich sag jetzt mal Riedle, Baku, Udo Kai, die mir jetzt spontan einfallen. Da hat er wirklich viel probiert und die sind dann nicht dabei. Und dann Christian Günther, der jetzt auch, also den wirklich, glaube ich, gar keiner auf dem Zettel hatte,
ja.
Überrascht ein bisschen, weil du jetzt drei Linksverteidiger hast im Kader und nur einen rechts. Aber auch da muss ich sagen, von der Leistung her, die er in dieser Saison mit Freiburg bringt, absolut verdient. Also kann ich auch nachvollziehen.
Ja, kann man drauf kommen, ja, absolut.
Es ist dann
jetzt
so ein bisschen.
Darf man jetzt auch nicht. Das ist super für den, ne? Also wirklich. Und absolut verdient, aber man darf jetzt das auch nicht so groß machen.
Nein.
Ich bin nicht sicher, ob der eine Minute spielt bei
genau.
der
Obermeisterschaft. Genau. Das ist also, ja auch noch der Punkt. Gerade jetzt mit 26 Spielern im Aufgebot ja. ist es ja noch, da sitzen bei jedem Spiel schon mal drei auf der Tribüne, ne? Ja. Das darfst du nicht vergessen.
Ja.
Und ich sag mal, selbst 2014 gab es halt so Leute wie Großkreuz oder Erik Durm und so weiter, die da keine einzige Minute gespielt
aber
haben.
Aber wo der hilft, ne, ist Qualität im Training erhöhen. Da hilft ja, er, hundertprozentig.
Und einer, der keine Ansprüche stellt, ne? Der ist dabei, der gibt Gas, der wird brennen wie eine Fackel.
Ja, ganz genau.
Von daher genau. kann ich auch. Ich finde es da ein bisschen schade, so für Philipp Max hätte ich es wirklich gegönnt, weil der echt einen guten Eindruck gemacht hat auf mich, wenn er da war, wenn er dabei war zuletzt. Ja. Hätte ich's gegönnt, wenn du noch einen Linksverteidiger brauchst oder dich für einen entscheidest, hätte ich, glaube ich, ihn eher mitgenommen. Kommen wir noch mal ein bisschen zu den Verlierern, Wolf. Also für mich ganz klar, Draxler natürlich, prominentes Opfer, Julian Brandt, vielleicht schon weniger überraschend, weil auch da die Form echt sehr inkonstant war. Ich finde, Kehrer muss man auch absolut zu den Verlierern zählen, weil das für mich einer war, der war bei Löw eigentlich immer gesetzt. Der hat viel Verletzungen gehabt, aber wenn er gespielt hat in Paris, unter anderem auch im Finale, fand ich sehr, sehr gut.
Ich glaube, Kehrer wäre auch dabei gewesen, wenn das Turnier tatsächlich 2020 stattgefunden hätte. Mhm. Also der hat im letzten Jahr nochmal ein bisschen am Boden verloren. Das ist sowieso die Position hinten rechts, ne? Wir können uns ja mal den Spaß machen und können mal eine Elf bauen, ne?
Ja, sehr gerne.
Eine erste Elf. Und hinten rechts habe ich die größten Probleme. Und soll ich dir was sagen?
Vollschmied ohne.
Nee. Soll ich dir was sagen? Über kurz oder lang komme ich auf Kimmich.
Oh.
Weil die Leistungsdichte im Mittelfeld so groß ist, die wir haben, auf der Position. Goretzka, Kroos, Gündogan. Ich weiß überhaupt nicht, wo man da den Kimmich noch unterbringen soll. Also, im Zweifel musst du ja dann dich dazu entschließen, Goretzka oder Kroos oder Gündogan rauszulassen.
Jein, es kommt drauf an. Also lass uns doch mal durchgehen. Also
ja.
Die Frage ist, bauen wir eine gemeinsame Elf? Baut jeder seine Elf, Wolf? Das ist jetzt eine große Entscheidung. Bauen wir eine gemeinsame eine Halbzeit mit Elf? Finden. Ich bin der Sorgo.
Ich bin Sorgo.
Ja. Hallo, Yogi. Hallo. Na.
Und? Du kannst auch nicht schlafen.
Hast du den Trailer gesehen? Den fand ich übrigens auch spektakulär.
Welchen Trailer?
Warst du da schon dabei? Die haben ganz am Anfang haben sie einen Blick ins Schlüsselloch gezeigt.
Ja, das habe ich. Ja.
Der wurde dann in einem, keine Ahnung, drei Minuten.
Jetzt wollen wir euch mal zeigen,
ja, wie der Kader,
wie so eine Kaderplanung entsteht.
Boah!
Und Hinterzimmeratmosphäre, Frankfurter Hotel.
Erzähl, was war zu sehen?
Ja, es sah sehr konspirativ aus. Es stand vorne einer, es war so ein taktisches Flipchart aufgebaut und dann hat jeder mal gesprochen. Es hat der Athletiktrainer gesprochen, es hat, glaube ich, der Arzt, es war irgendwann auch mal der Arzt dabei,
ja.
Der über die Aus. Wir hatten jetzt schon alles Corona gehabt. Der auch, ja. Ja, klar, wenn wir 7 oder 8 Corona-Fälle immer ja gehabt. So. Und Jogi Löw saß vor Kopf und wurde immer nur von hinten gezeigt. Der Pate wurde nur von hinten gezeigt. Alter, das war so abnormal, was da passiert ist.
Oder?
Ja.
Aber wirklich. Ja. Ich fand es auch, es war wirklich, wirklich unfassbar.
Ja.
Ehrlicherweise. Ja. Gut. Also,
ich würde sagen, jeder baut sich selber eine.
Jeder baut sich selber eine.
Ja.
Okay, dann haben wir auch alle was davon. dann gehen wir es Position für Position durch. Ja. Also ich glaube, im Tor, glaube ich, brauchen wir nicht so lange drüber sprechen. Ja. Schade trotzdem, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, echt schade für Ter Stegen,
ja.
Der sich operieren lassen muss. Am Ende aber auch egal, weil Neuer ist nie verletzt. Und nee, nicht immer. Egal.
Für ihn ist es schade, wirklich. Weil es ist ein Weltklasse-Torwart und es ist einfach
so wollte ich sagen.
Schade.
Ja. Du hast es wieder besser formuliert als ich. Ich meinte es gut wie der DFB und hab's versaut. Ja. Also Neuer im Tor, brauchen wir keine Sekunde drüber reden. Ja. Innenverteidiger. Ich finde, wenn du Hummels mitnimmst, musst du ihn auch spielen lassen.
Finde ich auch.
Daneben, einfach aufgrund der Form, Rüdiger.
Ja, finde ich auch.
Gesetzt eigentlich momentan. Ja. Auch wenn ich immer noch finde, dass er für einen Bock gut ist. Aber dann macht er dann halt auch mit vielen überragenden Spielen wieder wett.
Wichtiges Tor gegen Leicester in der Liga.
Ja. Links hinten haben wir gesagt, gibt's im Prinzip 3 zur Auswahl. Einen haben wir schon diskutiert. Günther sind wir uns, glaube ich, einig, ist eher kein Thema. Mhm. Dann Klostermann wäre eine Option und Gosens.
Ja, also
ich würde Gosens
setzen. Ich auch. Hey, ich sag mal.
Es ist unfassbar.
Ja.
Also Gosens auch aufgrund seiner Torgefahr.
Aber du würdest auch eine Viererkette bauen, entnehme ich dem.
Ja.
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 Ich auch.
Okay. Ja. Also Gosens auch aufgrund seiner Torgefahr finde ich eine Waffe.
Ja.
Und sicherlich defensiv ein bisschen anfälliger vielleicht als die anderen beiden, würde ich trotzdem bringen. Ja. Also Gosens, dann sollen wir den rechts hinten nochmal offen lassen oder sollen wir den jetzt gleich reinwerfen?
Also ich hätte hinten rechts würde ich Kimmich stellen. Wen würdest du stellen?
Das finde ich spannend. Ich würde Ginter stellen.
Wen?
Ginter,
okay.
Ich hätte tatsächlich, glaube ich, Kehrer sonst gestellt. Mhm. Also ich hätte Kehrer mitgenommen, muss ich sagen, und ich hätte ihn sogar spielen lassen. Das wollte ich eigentlich damit sagen, weil er mir immer, eigentlich immer, wenn er gespielt hat, sei es in Paris oder bei der Nationalmannschaft, wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir eigentlich ausschließlich gut gefallen.
Ja.
Unter anderem halt auch gegen Top-Nationen. Also der war ja damals nach dem Umbruch, war er ja gesetzt plötzlich, also es war neu in der Nationalmannschaft, dass er da gesetzt war und hat dann auch gegen die Top-Nationen, also Frankreich und so weiter, hat er echt gute Spiele abgeliefert. Ja. Also ich hätte Kehrer gesetzt, da er nicht dabei ist, setze ich Ginter, weil ich finde, Ginter kann diese Position auch spielen, hat natürlich weniger Qualität nach vorne als auf der anderen Seite Gosens, ist aber dann vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du einen Gegenpart hast, der ein bisschen defensiver agiert. So, die beiden Sechser wären Kroos und Gündogan bei mir.
Ja.
War das schon dein?
Nee, also ich würde 4-3-2-1 spielen.
Okay, dann wäre da noch Goretzka wahrscheinlich auf der Höhe.
Genau.
Ja.
Ich hätte Goretzka, Kroos, Gündogan, massives Zentrum. Genau. Und würde dann Kimmich halt hinten rechts.
Ja, dann bist du bei...
Und zwar auch aus folgendem Grund, weil Kimmich bei eigenem Ballbesitz ja vor ins Zentrum rückt, ja, also in Richtung Zentrum sich bewegt, wie zu alten Guardiola-Zeiten. Und dadurch wird Goretzka möglicherweise mit Ball frei, um die halbrechte, rechte Seite mit zu covern und so kann Müller ins Zentrum rücken.
Mm. Ja, da kommt der Trainer also, durch. Mal, da kommt der Trainer
mal,
durch.
Es ist schon mal, um's mal taktisch spitzfindig zu machen.
Ja. Und dann wäre, wie ich dich kenne, wahrscheinlich Müller gesetzt auch. Weil ja. Ähnlich wie bei Hummels, wenn du mitnimmst, muss er spielen. Im Zentrum wie du das
also,
dann auch...
Ja, also der halbrechte Spur, also wenn du es wirklich wie ein Tannenbaum aufbaust, ist es halbrechte Spur Müller, halblinke Spur Sané.
Also
und ganz vorne Gnabry.
Also Löw hat ja vorhin, vielleicht das auch nochmal, Löw hat ja vorhin gesagt, die Zeit, wo Müller auf der rechten Außenbahn geklebt ist, beim DFB war ja lange so, die sei ja vorbei. Er sieht ihn auch eher in der Halbposition, auf der Halbposition, wie du gerade sagtest, oder im Zentrum, dann leicht hängend. Ist ja auch egal. Müller spielt ja sowieso immer zwischen den Räumen, wie wir wissen, alles und nichts irgendwie. Und hat dann mit Gnabry und Sané wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, zwei Leute um sich rum, die da Wirbel machen können.
Ja, absolut. Und dann kannst du immer noch sagen, oder doch Werner vorne rein und Gnabry statt Sané. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit, aber das ist dann Tages- oder Trainingsform abhängig.
Und dann hast du aber halt mit Volland und mit Havertz genau, natürlich vor allen Dingen.
Ganz genau. Dann kannst du nachlegen. Dann kannst du auch sagen, kannst du auch Havertz statt Sané, Werner statt Sané, Havertz statt Gnabry. Du hast dann alle Spielarten. Das, so meinte ich's.
Ja, du, genau. Und du hast wirklich gegnerabhängig dann natürlich auch echt viele Optionen. Also du hast ja noch so Leute wie Neuhaus, Musiala, Hofmann, das sind dann eher so die spielerischen Typen, ne? Die hast du ja auch noch in der Hinterhand.
Genau. Du kannst dann Hofmann statt Goretzka, Hofmann statt Gündogan oder statt Kroos, wenn du jetzt mal gucken, wie fit Kroos gerade jetzt am Anfang schon wieder ist. Jonas Hofmann super gegen den Ball, also vielleicht auch Hofmann einer jetzt gegen die Franzosen beispielsweise, den du vorne auf die Halbspur stellst. Mhm. Also das hat ja Rose auch häufig genug gemacht.
Ja, stimmt.
Es ist dann halt kein klassischer Rechtsaußen, aber es ist halt einer, der gegen den Ball unglaublich arbeitet. Und du hast halt die Möglichkeit, finde ich, Goretzka durchlaufen zu lassen, seine Torgefahr zu nutzen. Im Zweifel, du kannst Goretzka mal auf den Flügel schicken, du kannst Müller mal auf den Flügel schicken, du kannst aber auch mit Kimmich mal über die Seite kommen. Gosens über links außen ist eh brutal stark und brutal torgefährlich. Also ich
ist ziemlich gut. Ich habe natürlich in meiner, ich habe es mir jetzt parallel ja mit aufgeschrieben, zum Glück, weil sonst kriege ich ja wahrscheinlich wieder Lack im Nachgang. Ich hätte natürlich jetzt in der Elf, die ich jetzt hier weise mit dir runter palabert habe, habe ich Kimmich natürlich jetzt nicht drin, den du hinten rechts hast. Das heißt, ich müsste dann schon noch einen opfern, definitiv. Und dann wird es tatsächlich eng. Würde ich Stand jetzt, weil ich glaube, dass er mit Rückstand ins Turnier geht, würde ich dann wahrscheinlich erstmal Kroos draußen lassen.
Oder er kommt zurück und der Körper freut sich total, dass er mal 10 Tage Pause hatte nach ultimativer Ausbelastung.
Kannst du natürlich auch haben, ja. Wobei Kroos jetzt ja auch kein Spieler ist, finde ich, der sich in den Spielen, der 18 Kilometer läuft und 400 Sprints macht. Also deswegen.
Na, aber du täuschst dich. Also ich habe ihn jetzt auch grätschen sehen, er bringt jetzt alles mit.
Und von grätschen habe ich nicht gesprochen. Nein, alles in allem, glaube ich, wir sind auch die Optionen schon.
Aber du siehst, wenn wir darüber reden, ne? Das ist eine Mannschaft mit unfassbarem Talent, das ist eine Mannschaft mit unfassbarer Qualität. Du hast Champions-League-Sieger, Champions-League-Finalisten, Du hast Erfahrung, du hast Turniererfahrung, du hast Erfahrung auf dem Niveau. Also da ist ehrlicherweise ist alles drin. Ja.
Also die Frage ist, also ich finde, für mich entscheidet sich nicht anhand. Ich finde es im Nachgang gut und richtig und er hat es auch gut begründet, warum er jetzt zum Beispiel Müller und Hummels zurückgeholt hat. Ich finde, zum einen ist es ein Eingeständnis für Löw, dass er sein Ziel nicht erreicht hat, nämlich dass er nach der WM 2018 den Umbruch so hinkriegt, dass beim nächsten Turnier eine Mannschaft auf dem Platz stehen kann, die ohne die, ich nenne sie jetzt mal Aussortierten, fähig ist, um den Titel zu spielen. Das hat er jetzt damit, finde ich, zugegeben, dass die Mannschaft das nicht gewesen wäre. Das will ich ihm jetzt gar nicht vollumfänglich ankreiden. Aber es ist ein Fakt. Und das andere ist, dass ich finde, dass die Qualität unbestritten da ist, genau wie du es gesagt hast. Auch in der Breite, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Aber ich glaube, dass jetzt eben nicht entscheidend sein wird, wie Hummels oder auch Müller performen,
sondern oder auch Kroos, das ist ja, da weißt du, was du kriegst, und die werden jetzt nicht alle drei Katastrophenspiele machen, da bin ich ziemlich überzeugt von. Wichtiger wird sein, ob die Generation danach, und damit meine ich Kimmich, damit meine ich Goretzka, damit meine ich Gnabry, Sané, ob die bereit ist, jetzt den nächsten Schritt zu machen, ob die schon so weit sind, weil dass sie Weltklasse abrufen können, das haben sie bei Bayern und in ihren Vereinen, auch Gündogan, jetzt schon mehrfach gezeigt. Ja. Aber das müssen sie halt mal beim großen Turnier mit der Nationalmannschaft zeigen. Und das hat von den genannten noch keiner. Und das wird für mich am Ende das Zünglein an der Waage sein, ob Deutschland dann tatsächlich bis zum Ende dabei sein wird oder, wie ich es jetzt Stand jetzt mal tippen würde, spätestens im Viertelfinale Schluss ist. Was ich übrigens auch deshalb glaube, weil wir eine Hammergruppe haben mit Frankreich und Portugal, wo du vielleicht als, also wenn überhaupt als Zweiter oder vielleicht bester Gruppendritter dann durchgehst, und dementsprechend dann schon einen richtigen Brocken im Achtelfinale, Viertelfinale kriegst.
Weißt du, was ich glaube, was die größte Schwierigkeit ist? Die größte Schwierigkeit ist, aus diesem Ensemble von 26 Top-Leuten eine stimmige erste Elf zu bauen. Eine stimmige erste Elf zu bauen und dann nimm noch die 5 Wechsel dazu, so eine stimmige erste 16. Wo du sagst, das ist für jeden Fall und auf jeden Fall vorbereitet. Also, deutsche Mannschaft liegt vorne, du brauchst ein bisschen was zum Absichern. Wir liegen zurück, du brauchst ein bisschen was um nachzulegen. Das sind die Pläne, das sind die Ideen. Wenn du 1:1 Vergleiche anstellst, müssen wir uns meiner Meinung nach vor keiner Mannschaft bei diesem Turnier verstecken. Also wenn du wirklich den Head-to-Head-Vergleich machst.
Ja, aber der ist es ja in den seltensten Fällen, das weißt du ja.
Nein, der ist es in den seltensten Fällen, das stimmt. Ja. Das stimmt. Also darum geht's in allererster Linie. Das ist so. Und es ist schon die Frage, spielst du hinten mit 4 oder spielst du hinten mit 3?
Ja.
Damit geht's schon los.
Und das macht er natürlich, wie in den vergangenen Jahren, wird er das auch jetzt natürlich extrem gegnerabhängig machen mit der Tendenz, also gegen Frankreich dann wahrscheinlich eher, sage ich mal, auf die sichere Variante zu setzen, auf die defensivere, sage ich mal, Variante zu setzen. Und dann, wenn du selber ein bisschen mehr
Die Franzosen sind da ein gutes Muster. Ganz viel Talent in der Truppe.
Ja.
Und trotzdem lässt Deschamps einen sehr zweckmäßigen, ergebnisorientierten Fußball.
Stimmt.
Bei allem Talent.
Ist jetzt nicht das Hackespitze. Das musst du schaffen.
Ja. Genau das musst du schaffen. Die Spanier sind auch sehr nah beim System. Und da ist es, da kannst du 1 bis 50 kannst du nominieren. Da ist jeder Spielzug ist klar und jede Position ist klar. Für jeden der 50, die da in den vorläufigen Kader kommen.
England muss man, glaube ich, noch nennen. Und aus meiner Sicht Belgien.
Ja, ich bin auch immer noch ein Stück weit immer aus Tradition eigentlich bei den Italienern. Auch.
Klar.
Ja. Und dann mal gucken, was Portugal macht. Cristiano Ronaldo, glaube ich, spielt mit ein bisschen Wut im Bauch. Vielleicht ist es sein letztes großes Turnier.
Vielleicht spielt er aber auch noch 8.
Ja, vielleicht spielt er auch noch. Vielleicht erleben wir ihn noch bei vielen weiteren Turnieren. Aber der hat kein gutes Jahr gehabt.
Ja,
der,
stimmt.
Der hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Also der kommt dann nicht hin und hat schon
8 Pokale um Hals, ja, und 80 Pokale um Hals hängen.
Genau, so. Ja. Sondern der kommt dahin und weiß, Titelverteidiger.
Und wer ihn kennt, weiß, was das in ihm auslöst und zu was das ihm befähigt.
Im Zweifel macht es keinen Unterschied, ob er 6 Pokale und 60 Spiele hat oder ob er keinen Pokal und 20 Spiele hat, weil er immer das Maximum haben will. Das ist ja eigentlich das Besondere an ihm. Aber nichtsdestotrotz, es könnte halt tatsächlich sein, dass, ich kenne seinen Lebensplan noch nicht, aber es könnte tatsächlich sein, dass es sein letztes, also vielleicht sogar das mit Sicherheit sein letztes EM-Turnier ist.
Ich schicke dir gleich mal die Nummer von seiner Mutter rüber, die hat sich ja kürzlich dahingehend geäußert, wie seine weitere Lebensplanung aussehen wird. Vielleicht fragst du sie und vielleicht schalten wir die dann.
Die Hamann hat mir erzählt, er wird Schauspieler.
Stimmt, die USA, ne? War es nicht so?
Ja, was ja, weiß ich.
Ja. Ja. Ja, wir werden sehen und erleben. Wolf, nächste Woche um diese Zeit. Oder bei unserer nächsten Ausstrahlung, muss ich dann, um genau zu sein, sitze ich schon in den Bergen von Tirol. Und
ich bin auf halbem Wege nach Porto zum Champions-League-Finale.
Du bist auf halbem Wege nach Porto, das heißt...
Ich verlasse erstmals Seit dem Finalturnier in Lissabon verlasse ich wieder das Land.
Ernsthaft?
Für eine berufliche Reise.
Ist auch krass, ne? Also wenn man weiß, wie oft du sonst die...
Und es ist wieder Portugal.
Und wieder Portugal. Ja. Wir sind gespannt, was du zu berichten hast.
Da noch nicht. Das berichte ich dann übernächste Woche. Jetzt mache ich erstmal noch den letzten Spieltag. Am Samstag, das wird auch sehr, sehr nervenaufreibend und sehr spannend.
Erste Liga, zweite Liga, dann werden wir nächste Woche auch wissen, wer abgestiegen ist, wer in die Relegation geht, wer aufsteigt möglicherweise und ob Robert Lewandowski 40, 50 oder vielleicht sogar 60 Tore geschossen hat. Wer weiß es schon. Wir werden es nächste Woche enthüllen. Ich bedanke mich.
Ich mich auch.
Bei dir, Wolf, bei Jogi Löw und beim Seniorenstift Frankfurt-Oder für die beste.
Nee, zieh das nicht. Jetzt hör mal auf. Zieh das nicht so ins Lächerliche. Ich will das gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil der Ansatz ist der richtige.
Ja, da sind wir uns auch einig.
Der DFB hat erkannt, dass er sich sehr weit von der Basis entfernt hat, auch durch die Querelen, die es gab in den letzten Jahren, die Marketingkampagnen, die es gab. Deshalb war der Ansatz jetzt zu sagen, wir versuchen zumindest so zu tun, als seien wir wieder in der Mitte der Gesellschaft, ist gar nicht so verkehrt. Aber wie sie es umgesetzt haben, war sehr bemüht, hölzern, mit gewissen Längen und auch mit der technischen Problemen.
So, aber sonst war es gut.
Das gibt es ganz gut wieder.
Also ich bin besser hätte ich es nicht formulieren können. Wieder mal muss ich zugeben.
Tschüss. Tschö.
Habt eine gute Woche.
Ich muss jetzt auch los.
Bleibt gesund.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Sportlich bleiben noch, ne? Und jetzt kommt nichts mehr. Jetzt Schluss. Jetzt kommt die Musik. Die wird jetzt gleich hochgezogen und dann ist aus der Podcast, ne? Ossi.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.